Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge «Schule im digitalen Wandel». Jeder von uns zwei, der Barbara und mir, hat nämlich eine Folge vorbereitet und der andere weiss nämlich nicht, um was es da geht. Barbara, heute hast du ein Thema mitgebracht. Was ist es denn?
Abgekürzt geht es um SEM heute. Und das heisst, das ist Abkürzung für schulisches Enrichment Modell. Mir ist das Modell, das schon auf der ganzen Welt umgesetzt wird, so sehr ans Herz gewachsen, weil es auch aus der Begabungs- und der Begabtenförderung herausgewachsen ist, aber du absolut umsetzbar ist in jeder Schule mit jeglichen Kind. Ja. Das Modell ist in Amerika vor etwa 40 Jahren von Joseph Renzulli und Sally Rice entwickelt worden und hat heute noch wirklich viele Anhänger und wird da immer wieder neu so erfunden und angepasst an Schulmodelle, an Umgebungen und ist sehr, sehr wandelbar, einfach umzusetzen. Es ist kostengünstig, also man muss nicht wahnsinnige Ressourcen haben, um das umzusetzen. Und es ist unumstritten eines von der guten Begabungs- und Begabtenförderungsmodell. Bedingung, für dass man das SEM umsetzen kann, ist, dass man bereit ist, den Schulstoff zusammenzunehmen und auch Compacting zu machen, also wirklich den Schulstoff für Kinder, die begabt sind, die Stärken haben, dort wirklich zusammenzukürzen. Anders geht es nicht, es stehen einfach die zeitlichen Ressourcen der Schule zur Verfügung.
Also das heisst, Kinder und Jugendliche, die du jetzt eher für das Modell empfiehlst, wenn sie jetzt separieren willst, die sollten eigentlich im Schulstoff sehr gut mitkommen, damit sie quasi nichts verpassen in der Zeit, wo die anderen am normalen Stoff weiterarbeiten.
Genau, also es sind da, wir kommen nachher drauf, das SEM besteht aus mehreren Teilen und in einem Teil ist da auf jeden Fall wichtig, dort müssen Kinder in der Lage sein, um den Schulstoff in kürzerer Zeit zu bewältigen, damit sie eben nachher dann Kapazität haben, um dem einen Teil von dem SEM auch können zu folgen oder dort können erfolgreich umzusetzen. Die Grundlage von dem SEM ist das Drei-Ringe-Modell von Joseph Renzulli und der Sally Rice. Da ist so ganz also ein einfaches, aber für mich sehr ein eindrückliches Modell von Begabung. Oder von begabten Persönlichkeiten. Weil es sind die drei Ringe und jeder von diesen Ringen hat eine Bedeutung, ein Teil drin, wo ein Teil ist von der Begabung. Und der eine Ring ist überdurchschnittliche Fähigkeiten. Also Leute, die begabt sind, die eine Höchstbegabung haben, die haben irgendeinen Bereich überdurchschnittliche Fähigkeiten. Das muss überhaupt nicht rein intelligenzmässig sein, sondern das kann im musischen oder im sportlichen, im sozialen Bereich sein. Aber dort sind irgendwie, schwimmen sie irgendwo oben auf, haben wirklich spezielle Fähigkeiten. Der zweite Ring ist der Begriff von der Kreativität. Da haben wir schon mehr darüber geredet. Und da ist natürlich weit mehr gemeint, als ich habe etwas Kreatives gestalten, sondern es geht da wirklich um neues Denken, aber auch zerstörerisches Denken, sagt Renzulli Rice, weil man muss auch Sachen eben neu denken und von da musst du vielleicht Sachen, die du schon als Konstrukt hast, musst du zerstören und neu zusammensetzen, dass es etwas Neues gibt. Es geht darum, Vorstellungen zu haben, die andere vielleicht nicht haben, flexibel sein, original im Denken, aber auch sensibel für Detail, neugierig sein, Risikobereitschaft und ein Experimentierverhalten, das etwas außergewöhnlich ist. Da gehört alles in den Bereich von der Kreativität hinein, also Neues schaffen, Sachen, die noch nie da gewesen sind, für mich noch nie da gewesen sind. Und natürlich je weiter auf, dass man kommt, überhaupt, wo in der ganzen Welt noch nie da gewesen sind. Der dritte Ring ist der, und da finde ich noch Besonderes, von der Aufgabenverpflichtung. Das heisst, nur weil man kreativ ist und eine überdurchschnittliche Möglichkeit hat, überdurchschnittliche Fähigkeiten, da reichen noch nicht für Höchstleistungen. Erst wenn man sich wirklich etwas reinkündelt, etwas für etwas hergibt, dann sind Höchstleistungen möglich.
Also man könnte es zusammenfassen in Motivation und Einsatz.
Ja, genau, richtig. Und das ist etwas, was wir in der letzten Zeit, die ich jetzt auch die Begabungs- und Begabtenförderung unterrichte, das ist mir so bewusst geworden. Früher hatte ich das Gefühl gehabt, ja, dann ist das Kind jetzt ein guter Schüler, eine gute Schülerin oder irgendetwas, dann zeigt man das. Aber jetzt merke ich, aha, nein, es braucht ja erstmal alle drei Bereiche und vor allem braucht es eben auch den Einsatz und dort braucht es auch meine Begleitung, ja. Müller-Oppliger sagt zudem, das ist so Begabungsförderung als Selbstrealisierung in sozialen Bezügen. Also Höchstleistungen zeigen sich nur im sozialen Bezug, im sozialen Miteinander, weil ein Kind oder ein Jugendlicher eingebettet ist in ein soziales Gefüge, also, alleine.
Da reden wir vom gescheiterten Professor, der gar nicht an die Uni hätte können, weil er irgendwie mit seinem Leben sowieso noch am Hadern ist. Das ist so ein bisschen das Beispiel, oder?
Ja, genau. Einfach die Leute, die wirklich die Anlagen nicht umsetzen können. Und da gehören wirklich alle drei Bereiche rein. Und da, ich finde das Modell darum eigentlich noch, wirklich noch eindrücklich, sehr einfach, eindrücklich. Vor allem, wenn es nachher noch hinterlegt ist. Die drei Ringe sind so eingebettet in eben ins soziokulturelle Umfeld, wo die Schule, die Eltern, aber auch Vereine dazugehören. Da ist die Grundlage vom SEM.
Gut.
SEM nachher besteht aus drei Teilen. Und da haben wir in der Schule ein ganz letztes Projekt gemacht, so in diesem Stil. Magst du noch etwas erzählen, Reto?
Ja, wir haben zuerst einmal unter uns Lehrpersonen so ein bisschen geschaut, wer will sich dem annehmen, und haben dann eine Projektgruppe gemacht. Und die Projektgruppe hat dann ausgearbeitet, dass es eigentlich mal leise wäre, wenn die Lehrpersonen ihren Interessen und Begabungen danach den Kindern würden etwas anbieten. Und in der ersten Stufe oder in der ersten Phase hat zum Beispiel die eine Kollegin hat etwas im Wald angeboten, wo sie wirklich voraus sind, um das Schulhaus herum. Zuerst mal schauen, was für Bäume hat es, weil sie der Pfad ist und hat dann mitten angefangen zu führen voraus, im kleinen Wäldchen hinein. Dann haben wir einen Kollegen gehabt, der sehr gerne Film schnitt und hat dann so Daumenkinos zuerst einmal gemacht, weil er dann das Gefühl hatte, er könne später in einer zweiten Phase mit denen vielleicht einmal die Knäppfigurenfilme machen, wenn man sie von Wallace & Gromit her kennt. Du selber hast gesagt, wir schauen mal, was für Pflegungsmöglichkeiten gibt es und wie verpflegen sich Kinder überhaupt. Und hast dann dort so einen kleinen Workshop angeboten. Und ich zum Beispiel habe improvisiertes Theater angeboten, wo wir den Kindern zuerst einmal erklärt haben, nicht einmal keinen Text auswendig lernen, sondern frisch ab der Leber, wenn ich es auch gelernt haben im Studium, zu dem machen wir sicher auch mal noch Erfolg. Und dann haben die Kinder die 10 Schnupperangebote oder die 12 Schnupperangebote können besuchen und jedes Mal etwa anderthalb Stunden. Und sie haben am Schluss müssen eine Zeichnung oder einen Eintrag dann machen, wo es darum gegangen ist, was haben wir heute gelernt oder was hat uns die Lehrperson vorgestellt und kann ich mir das vorstellen, um das auch vertieft zu machen. Ist dann so weitergegangen, dass die Kinder dann die Heftchen hatten, dann haben wir die miteinander nochmal angeschaut, wenn sie zurück in die Klasse sind nach diesen 10 Mal, da haben wir verteilt auf je eine Woche ein Angebot. Mhm. Und dann haben die Kinder dafür Prioritäten angegeben, was sie jetzt am liebsten würden vertiefen. Und in der zweiten Phase ist es dann darum gegangen, dass man mit ihnen die Woche, die dann nachher dran steht, also Projektwoche, wo man am Schluss das Endziel kennt, planen, dass sie mit uns überlegen, was kostet das, was muss ich wo einkaufen. Zum Beispiel du gerade beim Essen hast relativ eine gute Budgetplanung mit den Kindern müssen machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit ihnen mal schauen, wie machen wir das, haben wir Skiwerfen und so weiter. Und dann haben wir gewisse Techniken, die wir quasi beim Schnupperangebot einmal so angeschnitten haben, vertieft. Ich habe zum Beispiel mit ihnen dann so Schauspieltechniken angeschaut, wie setze ich Mimik, Gestik ein oder wie lange muss ich warten, bis ich weiterrede, damit ich eine Wirkung habe aufs Publikum. Und dann haben wir die drei Nachmittage gehabt, wo wir die Projektwoche mit den Kindern vorbereitet haben und sind dann nach der Frühlingsferien in die dritte Phase. Du sagst dann sicher noch etwas dazu, dass es nur so eine halbe Phase war,
ja, genau,
vom
SEM. Ja, genau, es war eigentlich Phase 2,5 gewesen, aber da kommen wir nachher noch drauf zurück.
Und in der dritten Phase haben wir die Projektwoche gemacht mit den Kindern, wo sie relativ viel partizipativ haben müssen liefern und nicht nur liefern, das hat mir sehr gut gefallen. Und die Kinder sind wirklich in der Verantwortung gewesen. Also wenn es nicht funktioniert hat, haben wir mit ihnen müssen aushandeln und diskutieren, wieso geht jetzt das nicht. Und wenn wir jetzt ein improvisiertes Theater machen, können wir nicht so und so lange spielen, weil die Eltern wollen dann schlussendlich an dem Elternanlass, wo wir am Ende von der Projektwoche gestellt haben, dann auch noch die anderen Angebote anschauen. Oder das Kreativatelli, das mit Fimo geschafft hat, die haben nicht alles können ausstellen. Also dann auch müssen auswählen, was zeigen wir den Eltern und warum. Und wie können wir auch lustig machen, auf Lehrpersonen, die dann vielleicht sagen, ich würde später Sachen, die sie Daten gesehen haben, auch mal ausprobieren. Das war schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Und haben dann schlussendlich den Elternanlass gemacht, wenn es genannt Markt der Möglichkeiten. Nicht im Sinne, weil wir Zeug verkauft haben, sondern einfach, es ist alles möglich gewesen. Die einen Produkte sind sehr hochstehend gewesen und die einen Produkte haben wir können sagen, danke fürs Mitmachen, aber es hat für jedes Kind einen Grund gehabt zum Kommen und es sind wirklich fast alle Eltern gekommen. Es war sehr ein guter Anlass gewesen.
Ja, das war wirklich sehr eine stimmungsvolle Atmosphäre gewesen, weil wirklich jedes Kind auch können zeigen, hey, da bin ich dabei gewesen, da habe ich mitgeschafft und eigentlich niemand, der so in einer Konsumhaltung war. Wir haben doch da ein bisschen angepasst. Das ist natürlich nicht Sam in reiner Kultur. Es ist sehr stark angelehnt, das Sam. Weil Sam besteht auch aus diesen drei Teilen. Typ 1, Typ 2, Typ 3 Aktivitäten. Und jede von diesen Aktivitäten hat eine spezielle Eigenschaft. Typ 1 sind genau die Schnupperangebote. Da haben wir eigentlich dann schon sehr im Sinn von Sam umgesetzt, dass man wirklich Leute, die für etwas brennen, die sich für etwas interessieren, die eine Stärke annehmen, irgendjemand anderem etwas zeigen. Und da wäre es etwas, was man wirklich in der Schule ja einfacher machen kann. Man irgendwo mitbekommt, hey, wir haben jemanden, der sich zum Beispiel mit Mineralien auseinandersetzt, also mit Steinen oder so, dass man den mal in die Schule ausholt für einen Vortrag oder zu ihm heimgeht, wenn das möglich ist, eine Exkursion dorthin plant. Also einfach, dort geht es wirklich Typ 1, ist für alle Kinder, das kann in Eignungsgruppen sein oder im Klassenverband oder auch mal in einer Stufe. Dort geht es wirklich darum, den Kindern neue Welten zu eröffnen. Also wie zum Beispiel das Impro-Theater, das war ja für mich als Kind total eine neue Welt gewesen. Da habe ich so, hätte ich das noch nie gehört, nie gesehen. Da wäre für mich Aha-Erlebnis, aber das gibt es auch noch. Und da ist genau die Idee von Typ 1 Aktivität. Ein Kind mit Lebensumgebungen konfrontieren, wo sie noch nie gerade jetzt so einen Zugang hatten bis jetzt und vielleicht auch nie einen überkämmten, dann nicht der von der Schule aus würde kommen. Also Typ 1 Aktivitäten können sportlicher Art sein, können auch musischer Art sein, wenn man ein Musical besucht, auch von einer anderen Klasse, oder wenn man etwas Professionelles will, entweder irgendeine Gruppe ins Schulhaus holt oder ins Stadttheater geht oder irgend so. Kann aber natürlich auch sein, dass eben jemand kommt, der etwas über Architektur erzählt und man zeigt, wie er schafft. Als irgendetwas. Also,
es kann jemand von den Jugendlichen sein, der etwas zeigt.
Genau, ja. Richtig. Da könnte aber auch eins aus einer Gruppe raus sein, die sagt, hey, ich zeige jetzt mal, was ich als Hobby mache. Oder eine ältere Lehrperson aus dem Team, die spezielle Hobbys oder Neigungen haben, wie bei uns die eine, die sehr engagiert war, der Vati früher noch. Dass sie da, die Leidenschaft, das Wissen, das Können, dass sie da mit in die Schule bringt und so im Idealfall natürlich dann für etwas begeistern kann. Das sind Typ-1-Aktivitäten. Und aus diesen Typ-1-Aktivitäten heraus ist die Idee vom SEM, dass die Kinder wirklich finden, oh, da möchte ich gerne mehr wissen darüber oder möchte ich mich vertiefen drin, dass nachher bei Typ-2-Aktivitäten, dass dort man nachher Methoden, Möglichkeiten an die Hand gibt, um sich dann dort vertiefen, weiter zu forschen, irgend mehr herauszufinden. Das sind Typ-2-Aktivitäten. Da gehört dazu, wie führe ich ein Interview zum Beispiel oder wie gestalte ich einen guten Vortrag. Da ging es aber auch darum, zu herauszufinden, wo ich da Kochatelier angeboten habe, herauszufinden, ja, wie finde ich denn gute Rezepte raus, wie probieren wir das, was brauchen wir alles dazu. Das sind die Methoden, die ich haben muss, damit ich irgendetwas kochen kann oder so. Wie du auch gesagt hast, mit diesen fürs Theater, so Mimik, Gestik, wie setze ich da gezielt um? Das ist wirklich, das ist da. Da ist auch noch ein Angebot, das für alle Kinder sein kann. Sehr häufig passiert aber dann da schon so in sogenannten Enrichment-Gruppen. Also, dass man Kindergruppen, die sich für irgendein Thema, so ein bisschen wie wir es umgesetzt haben, für etwas interessieren, dass man die nachher dort rein tut und sie dann dort vertiefen lässt, miteinander Wege sucht, wie kann ich etwas machen, wie macht man das? Und da orientiert sich SEM eigentlich dann immer stark an der richtigen Welt. Das heisst, man tut möglichst Methoden einsetzen, die dann auch draussen gebraucht werden. Also nicht so
Arbeitsblatt im Schulzimmer.
Nein, und auch nicht so nur so halbe Sachen, sondern man wirklich sagt, hey, dann schauen wir jetzt aber genau her, dann müssen wir zum Beispiel genau wägen. Oder wir müssen genau messen. Und dann probieren wir das genau auszuwerten. Nicht einfach so ein bisschen nach Gefühl, sondern wirklich Forschungsmethoden, wie man es auch sonst kennt. Je genauer, je näher.
Kopieren in der Realität.
Richtig, genau, desto besser. Ja, genau. Aber die Typ-2-Aktivität stehen wirklich grundsätzlich allen Kindern zur Verfügung, die irgendwo merken, oh, das interessiert mich. Da hat also noch nichts mit einer grossen Begabung zu tun. Das ist wirklich noch so Begabungsförderung in dem Sinn, von, wir fördern alle Kinder, weil jedes Kind, jede Jugendliche hat besondere Begabungen. Dann ist Typ 3. Und was wir gemacht haben, war eben Typ 2,5, weil Typ 3 sollte wirklich, das sollte nachher wirklich ein Projekt rauskommen, wo weit über das ausgeht, wo so ein durchschnittliches Kind, ein durchschnittlicher Jugendlicher oder Jugendliche kann leisten. Und das ist natürlich bei uns in dem Setting, wie wir es kennen, nicht so möglich gewesen, weil uns auch die zeitlichen Ressourcen nicht zur Verfügung gestanden sind und weil wir natürlich einfach schlicht und einfach alle Kinder gemischt aus dem ganzen Schulhaus durch alle Klassenstufen hatten. Und Typ 3 ist wirklich nach SEM schon da Begabte, für, also Kind zur Verfügung. Also richtig, das ist nachher wirklich, das ist nachher Begabungs- oder die höchste Begabungsförderung. Ja.
Ich kann mir jetzt aber noch nicht so ganz vorstellen, vielleicht als Zuhörerinnen und Zuhörer, also die dritte Stufe, was schaut denn da am Schluss raus? Also, was ist denn jetzt da so neu?
Bei Typ 3 Aktivitäten sollte es eigentlich immer so sein, dass irgendwie eine Gesellschaft, also da kann verschieden sein, da kann eine Schule sein oder eine Klasse oder eine Gruppe, dass die etwas können profitieren von diesem Projekt. Also zum Beispiel, dass irgendwie ein Kind etwas organisiert, was ruft man nachher dann irgendwie zum Beispiel eine Veränderung auf dem Schulareal in Gang bringt, dass man es wirklich sich mit der Schulleitung auseinandersetzt, allenfalls auch mit der Gemeinde und schaut, ob man irgendwie noch könnte etwas anderes gestalten auf dem Schulareal oder innerhalb des Schulhauses, dass man Regeln anpasst oder dass Kinder etwas machen, etwas herstellen, wo dann wirklich andere Kinder können profitieren können, im Sinne von, weil sie es auch machen können, weil es ein Spiel entwickelt worden ist, wo alle dann können spielen können und nicht nur dem Kind oder dieser Kindergruppe, Jugendgruppe, dem Grüppli zur Verfügung steht, der das entwickelt hat.
Also gerade im digitalen Bereich sehe ich da zum Beispiel sehr grosse Möglichkeiten. Sei es jetzt, dass die Eltern Anleitungen machen für die Kleineren, das ist so ein kleines Setting, das ich sehe, aber es kann ein ganzes Coaching-System entstehen über soziale Plattformen, die sie dann anbieten können. Mhm. Wo ich finde, da bietet sich viel an. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, aber ich glaube, wenn man da noch weiterdenken könnte, hätten wir in der Digitalität noch viele Ideen, was da noch cool wäre.
Ja, gerade wie man sie dann auch einfach allen zur Verfügung stellen kann. Also, wenn ich ein Spiel mache, physisch, dann ist das irgendwo einmal oder zweimal vorhanden. Aber wenn ich es natürlich in den digitalen Medien zur Verfügung stelle, wenn ich es auf einer Plattform auftue, dann nachher steht da innerhalb von Sekundenbruchteilen steht da ganz viele Leute zur Verfügung. Und dort ist natürlich eine riesige Chance, um dann da auch können verbreiten, auch können präsentieren etwas. Ja. Da ist ein Typ 3. Typ 3 soll wirklich etwas sein, wo nicht nur im eigenen Kämmerli, sind wir jetzt bei den sozialen Bezügen, nicht nur im stillen Kämmerli, sondern austragen, zeigen, zeigen, was geschaffen worden ist, was Kinder und Jugendliche in der Lage sind zum Leisten. Das ist Typ 3. Und darum haben wir es eben zu dem, wir es nicht gebraucht, unsere Projektwoche.
Aber also ich nehme an, dass wir schon selten mit einer Kinder- und jugendlichen Gruppe
ja, erreichen. Ja, das ist also auch so bei mir in der Begabungsförderung. Man gibt viele Lernprojekte, aber dass man es dann wirklich zu echten Typ 3 Aktivitäten bringt, das ist wirklich nach einer Höchstleistung. Also sind wir dann wirklich weit über dem, was man normalerweise so erwarten kann.
Also so der Findung vom Sparscheller, dass man nicht mehr seitwärts, sondern vorwärts muss oder die Entwicklung vom iPhone kommt mir jetzt da ganz spontan in Sinn.
Ja, genau, sind dann wirklich natürlich nachher solche Sprünge, die da eigentlich gedacht sind. Da wir müssen aber der Primarschule, glaube ich, auch nicht vormachen, unsere Kinder, die wir in der Primarschule unterrichten, und ich glaube, das ist die Oberstufe grossenteils auch noch so, die sind wirklich noch so an der Grundlage dran. Und da kann man doch nicht erwarten, dass irgendein Achtjähriger irgendetwas erfindet, was es jetzt in der heutigen Zeit noch nicht gibt. Aber Neues schaffen im Rahmen von dem, was da ist, selbstverständlich.
In der Berufsschule und Kante kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja, in Mittelschule.
Ja, absolut. Ja, nein, auch mit diesen Wettbewerben, die ja zum Teil dann da gemacht werden, sei es auf mathematisch oder eben auch gerade so in Richtung Informatik, da Wettbewerbe, da sind ja ganz lässige Leistungen. Oder Schweizer Jugend forscht, das ist ja ganz ein lässiger Wettbewerb.
Oder bei uns, wo wir in der Oberstufe die Gruppe haben, wo die Lego-Modelle programmiert, die es bis an die Weltmeisterschaft geschafft hat. Also da sind dann grossartige Geschichten.
Genau. Und dort sind wir dann wieder so bei dem Drei-Ringen-Modell, wo wir in Zulli, oder? Die sind aber auch Stunden, die investieren natürlich dann wirklich Stunden in das, was sie tun. Und nebst dem, dass sie Begabung haben, sind sie wahnsinnig mit einer grossen Hingabe dran und auch der Lauf, um immer wieder neues Denken und neu zusammensitzen, Sachen zu verwerfen, wieder neu anzufangen. Ja, genau. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, wichtig scheint mir noch, Typ 3 Aktivitäten sind wirklich, das sind Aktivitäten, die für Kinder sind mit guten bis sehr guten Möglichkeiten, Begabungen. Dort gibt es aber einfach verschiedene Nominierungsmöglichkeiten, wie man ein Kind in so ein Programm, in so eine Typ 3 Aktivität reinbringt. Es sind wirklich nicht nur die Kinder, die gute Schulleistungen in Deutsch und Mathe und NMG haben, sondern man muss immer, wenn man so an Nominierungen denkt, überlegen, habe ich Kinder, die so ein bisschen querdenken, die manchmal so unbequeme Fragen stellen, auch ein bisschen gelangweilt sind vielleicht, sehr kritisch sind, einfach auch Kinder, die kaum können still sitzen können. Mädchen und Kinder im Migrationshintergrund, dass man da wirklich verschiedene Faktoren beachtet und dann die mit in die Beurteilung, ist ein Kind für eine Typ-3-Aktivität geeignet oder nicht, mit einbezieht.
Dann aber auch, wenn ich dich unterbreche, aber auch realistischerweise Kind, wo die Sachen im Rucksack nicht mitbringen, um den Coach und zu sagen, du, ich würde mir das nochmal überlegen.
Ja, auf jeden Fall. Gilt auch da so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn man unsicher ist und merkt, ein Kind würde wahnsinnig gerne, oder vielleicht auch Eltern, wo man findet, wer lässt, man kann es auch mal probieren. Das ist ein anderes Modell, das dann so der Zulli und Reis ins Spiel gebracht haben. Nämlich so ein sogenanntes Drei-Tür-Modell. Also es ist einfach, in so eine Aktivität drei reinzukommen. Und wenn es nicht geht, aus welchem Grund auch immer, kann man auch einfach wieder raus. Also es ist nicht so, dass man nachher dann für ein halbes Jahr unbedingt muss bleiben, kann sein, macht vielleicht viel auch Sinn, aber man kann auch mal so ausprobieren und schauen, passt das oder passt das nicht.
Wenn ich jetzt als Schule das Modell auch machen würde, was muss ich machen? Zuerst?
Also ich finde, als erstes muss man sich wie mit ein paar Leuten umgeben, die auch für so etwas ein bisschen brennen, die sich einsetzen mögen und auch Überzeugungsarbeit leisten, vielleicht in einem Team, dass man mal so zeitgemäß arbeiten kann miteinander im Rahmen des regulären Unterrichts, wo man mal so Typ 1 Aktivitäten machen kann, so ähnlich wie wir es gemacht haben. Es gibt aber noch ganz viele andere Möglichkeiten auch noch. Man könnte auch über alle Fachpersonen, also wenn man alle Eltern schaut, was die für Ressourcen mitbringen, dann ist ja da eine unglaubliche Menge rum an Sachen, wo irgendjemand etwas Spezielles kann. Und darum ist sicher gut, wenn man einfach ein Team hat von Leuten, die sich da ein bisschen reingibt und die sich engagieren, auch gewisse Widerstände aus dem Weg räumen, wie es halt einfach immer gibt. Das gehört einfach, das liegt in der Natur von Sachen, wenn es etwas Neues gibt. Und dann so also Typ 1 Aktivitäten, wo man dann weiterziehen kann, Typ 2. Und am schönsten ist natürlich dann, wenn es ein Kind gibt, das dann irgendwann sogar in einer Typ 3 Aktivität landet. Danke möchte ich für die Folge den Salome und den Viktor und den Simona.
Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst Schule im digitalen Wandel. Bis dann.
Bis dann.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.